Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Marktforschung. Da denkt man an Menschen, die in irgendwelchen Kellern sitzen, in dunklen Räumen, die irgendwie 30 Euro dafür kriegen und hinter irgendwelchen als Spiegeln getarnten Schaufenstern sitzen die Auftraggeber und gucken, was die Leute sagen. Und nach anderthalb Stunden geht man dann raus, hat viel Geld ausgegeben und ist manchmal genauso schlau wie vorher, weil die Leute ganz interessante Sachen gesagt haben. Es ist ein ziemlich teures Vergnügen, wobei Vergnügen, würde ich auch, wer jemals so diese klassische Marktforschung gemacht hat, wird feststellen, es ist das Gegenteil vom Vergnügen, wenn man nachts um 23:30 da sitzt und irgendwie an einer kalten Pizza und denkt, es kommen noch zwei Gruppen. Und ein Hamburger Unternehmer will seit 7 Jahren, damals war er 23, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, seit 7 Jahren zeigen, dass es anders geht, will Marktforschung anders machen. Und jetzt ist er hier. Ich freue mich auf Jonathan Kurfess, 30 Jahre alt, der Gründer von Apinio. Apinio ist schon die erste Frage, ist es wie richtig ausgesprochen?
Apinio, genau.
Kommt Apinio. App und Opinio.
Genau, Opinion, genau.
Das ist irgendwie, da gibt es ja auch, es gibt auch diesen Opinion, wie heißt es, die diese Fragen immer stellen, die heißen doch so ähnlich.
Es gibt noch das Startup Opinory.
Opinory, das meine ich, genau. Genau. Die stellen einfach, ist das, okay, das ist schon mal wichtig, ist das so ähnlich wie das, was ihr macht eigentlich? Nutzen die das auch für Marktforschungszwecke? Weil das sind so, wenn man auf abendblatt.de drauf geht, gibt es eine Frage, werden sie sich impfen lassen und dann kann man da antworten und ganz unten sieht man das von Opinory.
Mhm. Genau. Also erstmal schön natürlich hier zu sein, danke für die Einladung. Opinory, die machen tatsächlich etwas anders als wir. Die machen keine richtige Marktforschung, sondern die machen Meinungsforschung. Also binden sich auf Publisher-Seite ein, so zum Beispiel eben auch bei den ganzen Medien, genau, beim Hamburger Abendblatt. Und das ist eher so ein Engagement-Tool, um die Nutzer nochmal stärker auf den Websites zu engagen. Aber es ist keine richtige Marktforschung. Also man macht jetzt bei Opinory kein 20-30 Fragen-Survey zu Anti-Schuppen-Shampoo, was dann eher Marktforschung wäre von einem Unternehmen.
Gut, wir haben es erklärt, also App ist App, Opinion, Meinung. Was genau, wenn ich jetzt Unternehmen bin und sage, ich möchte eine Marktforschung machen, aber mir ist das mit diesem Keller, wie ich ihn beschrieben habe, das gibt es ja nach wie vor noch, ne? Also das ist, gibt es das noch? Ja.
Genau, das gibt es noch, ist nicht mehr im Keller, aber es gibt das immer noch mit dieser Glasscheibe, genau, wo man dann sogenannte Fokusgruppen sich anschaut und die Diskussion quasi beobachtet und daraus versucht, irgendwelche Insights zu ziehen. Das sind dann in der Regel Markenverwender. Und das nennt man qualitative Marktforschung.
Genau.
Und was wir mit Opinio eben machen, und das ist auch der größere Teil, also ungefähr 80-90% der Marktforschung, des Marktforschungsumsatzes wird in der quantitativen Marktforschung gemacht. Darauf fokussieren wir uns. Und was wir eben mit Opinio machen, ist, dass wir quasi Entscheidern die Möglichkeit geben, direkt Feedback von jeder beliebigen Zielgruppe oder von ihren Konsumenten zu erhalten. Okay. Und darüber, da haben wir ein Tool gebaut, eine Plattform, wo Entscheider einfach ihre Zielgruppe eingeben können. Ne? Zum Beispiel, was haben wir jetzt? Jetzt habe ich hier einen Cappuccino vor der Nase. Ja. Also ne, zum Beispiel Cappuccino trinkende Männer zwischen 20 und 40 und dann kann ich meine Fragen erstellen, es gibt viele unterschiedliche Fragetypen, auch Templates und dann drücke ich auf den Knopf, dann geht die Umfrage direkt raus an die Audience, also an die Zielgruppe.
Das heißt, man formuliert seine Umfrage selber, da ist niemand zwischengeschaltet. Also das, was man wissen will, die Fragen stellt man selber.
Die Fragen stellt man selber, aber wir haben natürlich auch ein Consulting-Team von mittlerweile über 30 Consultants, die quasi den ganzen Prozess auch begleiten und beraten und die Fragebogen checken, damit auch sichergestellt ist, dass die Fragen richtig gestellt sind. Ne? Also wenn man fragt, magst du Cappuccino auch so gern wie ich? Das ist eine eher Suggestivfrage. Mhm. Da kommt man auf keine guten Ergebnisse, sondern da haben wir wirklich Consultants, die dann beraten. Und dann, wenn die Umfrage abgeschickt wird, dann hat man ein Dashboard, kann diese Umfrage live tracken. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein zweites.
Dashboard, muss man nochmal sagen, die es nicht kennen, ist praktisch wie so eine Art Armaturenbrett, könnte man übersetzt. Also letztendlich eine Grafik, die sich immer ständig verändert.
Genau, quasi ein digitales Armaturenbrett.
Genau.
Also man hat dann einen Bildschirm und dort sieht man dann seine Fragen und sieht dann, wie die Leute antworten und kann dann in diesem Bildschirm, also in diesem Dashboard, analysieren und dann eben gucken, okay, was sagen Frauen, was sagen Männer, was sagen unterschiedliche Einkommensniveaus oder was sagen diejenigen, die sagen, dass sie eher Espresso trinken als Latte Macchiato, wie sehen die aus? Also ich kann dann wirklich tief in die Daten reingucken und diese analysieren und das eben live, also super transparent. Das ist auch ein großer Unterschied zu den traditionellen Instituten, wo ja immer sehr viel in dem besagten Keller dann hin und her gewichtet wird. Das ist super transparent. Und und dann habe ich innerhalb von wenigen Minuten oder wenigen Stunden meine Ergebnisse. Und wir haben tatsächlich mit der Pinio damit die schnellsten Marktforschung weltweit gebaut.
Aber wie geht es innerhalb kürzester Zeit? Weil wenn man jetzt klassische Marktforschung nimmt, dann muss man die Leute erstmal suchen, die dazu passt, dann muss man sie einladen etc. Das sind ja nicht Leute, die da draußen, die jetzt warten, dass mal eine Frage über Cappuccino kommt.
Stimmt, genau. Also die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, weil ich würde niemals an Marktforschung teilnehmen. Ja. Und da habe ich damals überlegt, ich habe ja auch in Hamburg gearbeitet und habe dann überlegt, okay, wer sind eigentlich die Menschen, die an Marktforschung teilnehmen? Ja, wie werden die incentiviert? Und es ist ja immer rein monetär.
Genau,
ja?
Du kriegst irgendwas, kriegst du 50 Euro oder was du teilnimmst und vielleicht ein was
genau,
zu trinken.
Genau, also bei diesen Fokusgruppen-Interviews kriegt man dann 50 oder 100 Euro, aber bei diesen quantitativen Marktforschung, also bei Umfragen,
kriegst du gar nichts.
Kriegt man ein paar Euro. Okay. Ja. Aber die Leute, die das eben machen, machen das in erster Linie, um Geld zu verdienen, weil wir alle wissen, es bringt keinen Spaß. Und entsprechend ist natürlich auch mein Antwortverhalten, weil ich antworte so, wie ich denke, wie ich am meisten Kohle bekomme. Mhm. Also wenn ich dann die Frage bekomme, besitzt du zwei SUVs, sage ich natürlich ja, weil ich weiß, dann bekomme ich wahrscheinlich eine Umfrage von einem Automotive-Hersteller und dann bekomme ich mehr Geld. Was also, der ursprüngliche Grund war, warum
also so
ich
beim Casting, das angemeldet habe. Also das muss man vielleicht erklären. Es gibt dann so eine Art Agenturen oder was, die casten Leute für diese Umfragen. Ne? Und dann kannst du sagen, was du für, je mehr Hobbys du hast, je mehr Interessen du hast, desto größer ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du in so eine Gruppe reinkommst.
Genau, also man muss schon unterscheiden zwischen diesen Fokusgruppeninterviews, das sind ja immer so 7, 8 Leute, und quantitative Marktforschung. Das sind dann in der Regel 1000 Teilnehmer, damit es wirklich repräsentativ auch ist. Mhm. Ne? Diese Fokusgruppeninterviews sind ja nicht repräsentativ. Und jetzt, wenn wir, wie wir es mit Opinio machen, über diese quantitative Marktforschung sprechen, also wirklich Umfragen, die man einfach ankreuzt und beantwortet, da werden die Leute eben in sogenannten Online-Panels rekrutiert. Das heißt, sie nehmen über ihren Desktop an diesen Umfragen teil. Und ähnlich läuft es eben auch bei Opinio. Nur, dass die Leute über das Smartphone daran teilnehmen. Also es ist erstmal viel nutzerfreundlicher, orts- und zeitunabhängiger. Und was wir eben gemacht haben, und das beantwortet, glaube ich, dann auch deine Frage. Wir haben eben geguckt, wie schafft man es, Menschen wieder dafür zu begeistern, an Marktforschung teilzunehmen, weil es bringt ja keinen Spaß. Und wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass Menschen grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen.
Wollte gerade sagen, weil an sich irgendwie, gerade im Netz ist ja so, es gibt doch nichts, was die Leute offensichtlich lieber mögen, als ihre Meinung zu allem und jedem zu sagen, ungefragt und unbezahlt.
Exakt, exakt. Und dieses Phänomen haben wir eben auch beobachtet. Ja. So funktionieren ja auch soziale Netzwerke. Und haben gedacht, okay, es ist sehr paradox, dass in der Marktforschung die Bereitschaft, eine Meinung zu teilen, nicht da ist, während sie sonst überall da ist. Egal, ob man es wissen will oder nicht, Menschen teilen überall gerne ihre Meinung. Und und dann haben wir gesagt, okay, das kombinieren wir jetzt, bauen quasi eine App, eine Community rund um das Thema Meinung, wo Leute sich vergleichen können, also einfach Fragen beantworten können und dann sehen zum Beispiel bei der Frage, was wärst du lieber, hübsch oder intelligent, drücken sie auf intelligent und sehen sie, 30% der Menschen wären lieber hübsch als intelligent. Okay. Und was sagen Frauen, was sagen Männer? Mhm. Und können sich quasi über dutzende Kategorien, hunderttausende Fragen die ganze Zeit vergleichen. Das ist super spannend. Mhm. Und das Ganze ist gamifiziert und man kann auch selbst Fragen stellen als User. Also man kann selbst wirklich außerhalb seiner Bubble Leute befragen und auch bestimmte Zielgruppen befragen. Und diese Community monetarisieren wir dann quasi über Marktforschungsumfragen. Aber ist genau das Gleiche, was die User sowieso die ganze Zeit machen, weil sie beantworten sowieso die ganze Zeit Fragen. Und nehmen das nicht so als Marktforschung wahr. Und das führt eben dazu, dass die Menschen aus einer weil ich habe Spaß an der Marktforschung, aus einer intrinsischen Motivation an diesen Umfragen teilnehmen, was dann wiederum dazu führt, dass wir viel schneller, viel günstiger und eine viel höhere Datenqualität den Unternehmen liefern können.
Wie viele Menschen sind das jetzt, die zu diesem Netzwerk gehören aktuell?
Also Downloads haben wir jetzt über 1 Million und monatliche aktive Nutzer sind es ein paar hunderttausend.
Und wie gewährleistet ihr dann, dass, nehmen wir mal dieses Cappuccino-Beispiel, dass das repräsentativ bleibt? Weil das kann jetzt auf einmal nur sein, dass es alles nur Cappuccino-Trinker sind, alle nur Anfang 30 und alle nur in Hamburg-Eppendorf wohnen.
Genau, repräsentativ beschreibt ja eigentlich immer, dass eine Grundgesamtheit in einem Sample, also in einer kleinen Stichprobe, quasi korrekt abgebildet sein muss. Ja, also es gibt ein sehr gutes Beispiel, zum Beispiel national repräsentativ, das ist so der Standard. Da sagt man, okay, 18 bis 65 oder 16 bis 65 oder 16 bis 59, je nachdem, wie man das definiert. Das muss dann in so einer Tausender Stichprobe die Grundgesamtheit, also ganz Deutschland, repräsentativ abbilden. Mhm. Nach Alter, Geschlecht und Region, manchmal auch Einkommensniveau. Und wenn man jetzt diese Cappuccino-Trinker nimmt, dann sind die Cappuccino-Trinker ja schon in sich nicht repräsentativ, weil es sind Cappuccino-Trinker. Ja?
Stimmt.
Und dann muss man eben gucken, okay, wie sehen diese Cappuccino-Trinker aus? Genauso ist, ne, wenn ich jetzt 1000 Männer befrage, die vielleicht bis 18, von 18 bis 65 regelmäßig verteilt sind, sind die jetzt nicht repräsentativ für die Frauen. Ja, also stimmt. Es kommt immer sehr drauf an.
Aber ist egal, zum Beispiel, wenn du sagst, ich will Krawatten verkaufen. Gut, kein Mensch trinkt mehr Krawatten, aber theoretisch, da bräuchtest du nur 1000 Männer, da brauchst du keine Frauen zu.
Genau, genau. Ja. Oder man kann auch noch spitzer gehen, ne? Weil wir haben von unseren Nutzern, weil sie ja die ganze Zeit Fragen beantworten, 2.000-3.000 Merkmale pro Nutzer. Es sind jeden Tag Millionen von Fragen, die beantwortet werden. Das heißt, in dem Fall könnte man jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt eher eine ältere Zielgruppe ansprechen, zum Beispiel Männer zwischen 40 und 65, die in einem Beruf arbeiten, wo sie viel am Schreibtisch sitzen, weil da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass sie Krawatten tragen. Ich weiß jetzt nicht. So, und so kann man eben Zielgruppe sehr genau eingrenzen. Wir können eben jede Zielgruppe erreichen und eben somit Marken ermöglichen, jede Idee, jede Entscheidung, jedes Produkt, jede Kampagne wirklich innerhalb von Minuten von ihrer Zielgruppe und ihren Konsumenten validieren und testen zu lassen. Und das gab es eben vorher nicht.
Und die Leute nochmal kriegen nichts dafür? Wahrscheinlich kann man irgendwas gewinnen, mal irgendwann oder was?
Nee,
oder
die kriegen schon Coins. Also es gibt quasi, das Ganze ist, wie gesagt, gamifiziert. Mhm. Und dann gibt es eben einen weiteren Anwendungsfall in der App. Und da beantwortet man eben diese richtigen Umfragen. Das ist auch von der User Experience etwas anders. Ja, also da kann ich mich nicht vergleichen und so. Mhm. Und dafür bekomme ich Coins. Und diese Coins kann ich dann an soziale Projekte spenden. Ich kann Bäume damit pflanzen. Ich kann mir auch Gutscheine holen. Aber der Incentive, also der monetäre Anreiz, ist extrem gering. Also viel geringer
als in anderen Panels. Und zwar ist es eher ein Anreiz, dann auch was für andere zu tun? Oder kann ich tatsächlich mir dann auch sagen, okay, jetzt sammle ich so lange und irgendwann kaufe ich mir ein Sonos-Gerät oder was ich was irgendwie?
Also ein Sonos-Gerät, dafür muss man schon sehr, sehr, sehr lange spielen. Also
oder
wenn es hochkommt, kann man vielleicht, wenn man viele, viele Umfragen macht, 10 Euro in der Woche verdienen.
Okay.
So.
Gut, deswegen macht es keiner.
Deswegen macht es keiner. Und wir wissen auch von unseren Nutzern, weil wir wollen sie auch gar nicht zu hoch incentivieren, weil, wie ich ja beschrieben habe, dann antworten die Leute so, wie sie denken, wie sie am meisten Geld verdienen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ehrliche Antworten. Keine Antworten, die irgendwie gebiased sind, also quasi dadurch, dass sie denken, wenn sie ein bestimmtes Antwortverhalten an den Tag legen, dass sie dann irgendwie mehr rausbekommen. Deshalb versuchen wir das schon so als symbolischen Betrag zu sehen. Mhm. So, ne, die Coins sind wirklich symbolisch, sind ein paar Cent. Was aber dazu führt, dass die Leute einfach wirklich aus dem Spaß heraus an diesen Umfragen teilnehmen.
Wie schwierig war das, das den Kunden auf der anderen Seite, den Unternehmen klarzumachen, dass das funktionieren kann, dass es eine Alternative sein kann zu dem klassischen Marktforschung?
Das war schon sehr schwierig. Also wir mussten schon ein dickes Brett bohren, gerade wenn man als 23-Jähriger, der keine wirklich relevante Berufserfahrung hat, geschweige denn jemals in der Marktforschung gearbeitet hat, dann den Marktforschern erzählt, pass auf, ich revolutioniere jetzt eure Marktforschung und so wie ihr das bisher gemacht habt, ist falsch.
Mhm. Hast du verstanden, dass die Leute gesagt haben, hast du sie, also so sinngemäß, du kleiner,
ja, so war's
arbeite
ja,
erstmal.
Genau, ja. So war es ja auch. Ne? Ja. Also die Marktforschungsbranche ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie Innovationstreiber sind und Innovationen begrüßen, sondern erstmal an dem Status quo sehr stark festhalten. Und gerade wenn dann jemand so jung und so unerfahren und auch noch aus einem anderen Feld, ja, ich habe ja eher klassisch BWL studiert, Marketing gemacht, dann denen sagt, pass auf, das muss ganz anders laufen, Jetzt rückblickend hatte ich natürlich von vielen Dingen noch keine Ahnung, aber ich wusste, habe einfach aus einer sehr naiven Brille gedacht und habe gedacht, okay, es muss doch irgendwie ganz anders laufen. Ja, Unternehmen wollen irgendwie agiler, kundenzentrierter, schneller werden und auf der anderen Seite, wer nimmt eigentlich an diesen Umfragen teil? Dieser ganze Prozess dauert Monate, ist unfassbar teuer, super langsam. Das habe ich ja eben selbst erfahren. Da dachte ich, okay, das muss doch irgendwie anders laufen.
Hast du tatsächlich mal in solchen Runden gesessen, in solchen qualitativen Marktforschungen?
Nee, also in diesem...
Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe dann gestaunt, also es war qualitative Marktforschung über das Abendblatt, und da saßen Leute, die als Vielleser bezeichnet wurden, und ich werde nie vergessen, wie einer sagt, ich finde es toll, dass das Abendblatt auch einen eigenen Hamburg, also das war 8 Jahre her oder so, auch einen eigenen Hamburg-Teil hat. Wo du denkst, das Abendblatt, einen eigenen Hamburg-Teil, hat es ja seit 72 Jahren. Mhm. Und das ist der Kern dieser Zeitung. Und so stelltest du halt fest, dass die da saßen, zwar offensichtlich vorher gut vorgegeben haben, dass sie Abendblattleser sind, es am Ende aber nicht waren. So, und deshalb, seitdem habe ich zu dieser Art von Marktforschung ein schwieriges Verhältnis, weil am Ende entscheiden nicht die Leute, was das Ergebnis ist, sondern der Mensch, der das macht. Oft bei uns war es ein Psychologe und der das dann gedeutet, was die Leute eigentlich damit sagen wollten. Mhm. Deshalb war ich da immer unzufrieden. Aber gut, ich habe die unterbrochen. Also zu überzeugen. Wie habt ihr deine ersten Kunden gekriegt? Wie geht das?
Den ersten Kunden, wann waren das? Ja, es war halt kurz nach Launch und die ersten Monate sahen dann wirklich so aus. Wir haben hier gar nicht so weit von hier in der Elbstraße in so einer Abstellkammer gesessen, 8 Quadratmeter zu viert. Zwischenzeitlich.
Eigentlich 8 Quadratmeter?
8 Quadratmeter.
Ist es zugelassen? Nee,
das war irgendwie. Nö, es war eine Abstellkammer von einem Unternehmen. Da haben wir es einfach reingesetzt und mit Schreibtischen. Und man muss wirklich über den anderen krabbeln.
Also ich überlege gerade, dieses Podcast-Studio, ist es so groß wie dieses Podcast-Studio?
Nee, war schon ein bisschen kleiner.
Krass.
Okay. Ja, also da ging's los und dann habe ich dann auch wirklich 8, 9, 10 Stunden einfach am Telefon gesessen und Leute angerufen. Mhm. Und wurde dann irgendwann auch sehr kreativ, wie ich an die Leute rankomme. Ne? Also jemand sagt ja nicht, ach, endlich rufst du an, erzähl doch mal. Sondern man muss dann schon überlegen und kreativ werden, okay, wie komme ich jetzt wirklich an die Entscheider, die relevant für mich sind.
Ich sollte Herrn Otto zurückrufen.
Ja, also das darf man gar nicht laut sagen, ne? Aber gut, als Startup darf man irgendwie auch mal sich in der Grauzone bewegen. Also ich habe dann gesagt, so, ja, ich bin hier der Cousin und wollte einmal kurz mit dem sprechen. Und dann wurde man halt so durchgestellt. Also es war dann schon im
Graubereich. Okay, im Rahmen dieser Durchstellung wurde dann die Cousin-Geschichte vergessen. Mit dem du gesprochen hast, wusste gar nicht mehr. Und da hast du gesagt, guten Tag.
Genau, am Ende kommt es ja nur darauf an, dass du den du erreichen willst, einmal kurz an der Strippe hast. Und dann hast du irgendwie 3 Minuten, um zu erzählen, warum er dir zuhören soll. Okay. Und ja, und so ging es los und natürlich auch hier und da über Intros, also dann, ne, wurde mir jemand vorgestellt, habe ich gesagt, okay, können wir nicht mal sprechen und sowas. Also wirklich from scratch, wirklich versucht, erste Leute irgendwie für das Produkt oder für Pinio oder häufig auch für mich als Person am Anfang zu begeistern, weil am Anfang hatten wir ja nichts. Wir hatten keine Website, wir hatten keine Referenzen, wir hatten kein richtiges Produkt, wir hatten keine Credibility, wir hatten gar nichts.
Das ist interessant, dass du das sagst von dir als Person, weil das ist ja gleich, woran ich fest glaube, wenn du nichts hast, dann hast du ja nur dich. Das heißt, die Leute, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, wenn man sagen, vertraue ich dem jetzt, glaube ich, dass er das kann oder nicht, oder? Das ist das Entscheidende.
Ja, also gerade am Anfang spielt das schon eine große Rolle. Und das ist natürlich am Anfang sehr personabhängig, jetzt nicht nur auf Kundenseite, sondern auch, werde ich unterstützt. Ja, und wir hatten, ne, also ohne, dass ich jetzt irgendwie einen Investor am Anfang hatte oder sowas, sondern das ist ja auch nochmal eine besondere Geschichte an Opinio, dass wir nie einen institutionellen Investor reingeholt haben.
Bis heute nicht.
Bis heute nicht. Also wir haben ein paar Business Angels, die haben wir dann irgendwann dazu geholt und 1, 2 Family Offices, aber sind, was das angeht, kann man schon sagen, dass wir immer noch bootstrapped sind, also wirklich aus Eigenmitteln Opinio aufgebaut haben und sind jetzt auch seit 3 Jahren profitabel, was in diesem ganzen Bereich, in dem wir uns bewegen, auch sehr unüblich ist und wir wachsen halt trotzdem exponentiell.
Habt wie viele Mitarbeiter jetzt?
120 haben wir, glaube ich, aktuell. Aber es wächst jeden Monat um 10 weitere, also aber aktuell sind es 120.
Aber nochmal zum Anfang, wie hast du dann, der erste Kunde, das weiß man ja wahrscheinlich, wer der erste Kunde war, wie hast du den überzeugt, wer war das?
Einer der ersten Kunden, das war tatsächlich Jägermeister.
Okay.
Ich glaube sogar der erste, ja. Und es kam über einen Kontakt von meinem alten Arbeitgeber, von dem Marktforschungschef, dem Thomas Keller, der auch am Anfang sehr viel supportet hat und ohne den vielleicht auch am Anfang diese ersten Kunden und dieser Stein gar nicht erst ins Rollen gekommen wäre. Ne? Also Props to Thomas Keller. Und der hatte dann eine Intro gemacht zu einer Dame von Jägermeister. Und so kam das zustande. Und dann war das am Ende, wir haben, glaube ich, September, Oktober gelauncht, 2014. Und dann ist es ja häufig so, dass Marketing-Teams noch Budgets frei haben. Mhm. Dann haben wir mit denen gesprochen, haben erzählt, das machen wir. Und die so, ja, wie viele Kunden hast du denn? Null. Und dann hieß es aber, habe ich einen Anruf bekommen, so am 20. Dezember oder sowas. Und dann hieß es, ja, wir haben hier noch ein bisschen Budget über. Komm, schick mir mal eine Rechnung, so ungefähr. Und ja, und dann haben wir auch mit den Marktforschung gemacht und es hat auch funktioniert. Und so ging es dann peu à peu immer aufwärts. Und dann haben wir auch einige Awards hier in Hamburg gewonnen. Das hat uns dann nochmal so ein bisschen so ein PR-Buzz gegeben. Und dann haben wir ein paar Angels dazu geholt. Und dann hatten wir quasi so einen ersten Proof auch, okay, das Produkt funktioniert. War natürlich trotzdem immer noch ganz am Anfang, weil wir haben ja wirklich etwas gebaut, was quasi wir haben ja die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung einmal neu gebaut, automatisiert, digitalisiert und eben auch da eine sehr, sehr starke Innovation reingebracht, weil wir wirklich ganz neu überlegt haben, wie kriegen wir Menschen für Marktforschung begeistert. Weil es ja immer Kern der Wertschöpfung sind, die Menschen.
Indem man ihnen nicht sagt, dass es Marktforschung ist, wahrscheinlich, ist der Kern, oder?
Genau, indem man sich einfach in den Nutzer hinein versetzt oder in den Teilnehmer und überlegt, okay, was würde mich dazu bringen, an Marktforschung teilzunehmen? Und es sind eben nicht diese langweiligen Online-Panels, es sind nicht auch diese Fokusgruppen-Interviews, von denen wir gesprochen hast, wo dann die Leute auch, wie es dann eben bei dir auch rauskam, gar keine Nutzer oder Konsumenten sind des Produkts, sondern die machen es einfach nur, um Geld zu verdienen. So, und mit diesem Ansatz haben wir es dann wirklich geschafft, die Marktforschung auf unterschiedlichen Dimensionen einfach neu zu definieren, auch zu demokratisieren, ja, weil wir jetzt erstmals auch den ganzen kleinen und mittelständischen Marktforschung ermöglichen, ne, weil wir viel kosteneffizienter sind.
Und weil der große Vorteil ist wahrscheinlich, dass ihr schneller seid, weil es gibt ja oft die alte Geschichte, dass man dann eine Idee hat und bis die Marktforschung durch ist, sagt man schon, oh, die Idee ist eigentlich nichts.
Ja, genau. So. Also weil wir haben ganz neue Anwendungsfälle. Ja, also deshalb meine ich, wir definieren Marktforschung auch ganz neu, weil plötzlich kannst du wirklich in Diskussionen, in Meetings, in Workshops einfach innerhalb von Minuten.
Ich könnte jetzt hier eine Frage stellen.
Genau.
Und dann würde ich schon, wie schnell würde ich Antworten kriegen?
Kommt von wen du befragen willst, aber die ersten Antworten würdest du nach ein paar Minuten bekommen. Und wir schaffen, ne, wenn wir wirklich aus allen Rohren schießen, innerhalb von 10 Minuten 1000 beantwortete Umfragen von 1000 Teilnehmern. Also es ist wirklich schnell. Und dann überlegen wir natürlich, okay, wenn man eine bestimmte Zielgruppe erreichen will oder es bestimmt quotiert haben will, dann dauert es etwas länger, aber es sind in der Regel immer nur wenige Stunden. Und wenn man das vergleicht mit früher, wo es ein paar Monate gedauert hat, bis man die Ergebnisse hat und bis dahin war die Entscheidung schon 12-mal gefallen, ist das natürlich schon revolutionär.
Und teuer. Also wenn du so eine Marktforschung auf den Weg gebracht hast, warst du schnell mal im fünfstelligen Bereich.
Ja.
Wo geht's bei euch los?
Du kannst Marktforschung ab 500 Euro machen. Mhm. Und dann geht's aufwärts. Ne? Wir haben ja auf der Plattform jetzt 90 Märkte und dann kommt's drauf an, ne? Wie viele Leute willst du befragen, wie lang ist dein Fragebogen, welche Märkte willst du befragen. Aber wir haben die ganze Plattform auch, stellen wir auch kostenlos zur Verfügung. Das heißt, die Leute zahlen auch wirklich nur für das, was sie bekommen, nämlich die Umfrage. Also das ist kein super transparent und kein dieser Subscription-Modelle, wo man quasi die ganze Zeit etwas zahlt, was man gar nicht nutzt.
Okay, das heißt, es gibt ein Abo-Modell, gibt's gar nicht?
Nee, es gibt, wie gesagt, Unternehmen kaufen sich sogenannte Credits und die können sie dann super flexibel einfach einlösen. Aber die Plattform und die ganze Infrastruktur, alle stellen wir kostenlos.
Okay, habt ihr nie über, aber ich hatte neulich den Chef von Statista hier zu Gast, Friedrich Schwand, die komplett auf Abos setzt. Das heißt, wenn du die ganzen Statista ist noch vielleicht noch eine besondere Rolle, obwohl vielleicht gar nicht, schon vergleichbar. Weil letztendlich hat es eine Monopolstellung. Es gibt praktisch kein Unternehmen auf der Welt hat so viele Statistiken, Daten wie Statista. Deshalb sagen die, wir machen Abo-Modell und da zahlen Firmen, die großen Firmen, Amazon, Google, bis zu 1 Million Euro Abo. Im Jahr. Wird doch auch für euch eine Variante.
Es wäre eine Variante, wäre vermutlich auch die lukrativere Variante, genau. Aber es ist nicht die kundenfreundlichste Variante.
Ja, das stimmt.
Und wir sind ja Idealisten und wir wollen irgendwie schon gucken, auch in dem, was wir tun und wie wir es tun, dass wir es irgendwie gut machen und besser machen als andere. Und da gehen wir nicht unbedingt immer danach, was hat den höchsten Lock-in-Effekt, also was bindet die Unternehmen am meisten, wie schröpfen wir die am meisten, sondern gucken, okay, was ist einfach aus einer sehr idealistischen Sicht das Beste für den Kunden. Und danach handeln wir sehr stark und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir so erfolgreich sind. Und für etwas zu zahlen, was nicht genutzt wird, ist nervt jeden, nervt mich auch. Also warum sollten wir das machen? Und dadurch, dass wir aber so ein gutes Produkt haben, dadurch, dass wir so ein wirklich unfassbar starkes Team haben, haben wir quasi den gleichen Effekt. Die Kunden bleiben trotzdem bei uns, aber sie sind nicht in so einem Abo-Modell gefangen. Mhm. Und ja, und ich glaube auch zum Unterschied auch zu Statista, das ist schon etwas anders. Ja, wir machen ja eher Primärforschung und die haben halt die ganzen Statistiken, sind dann eben Sekundärdaten, aber was sie eben haben, ist dieses eigene Panel, diese eigene Community. Das ist schon der große Unterschied.
Gab es in der Zeit schon mal klassische Marktforschungsunternehmen, Wettbewerber, die gesagt haben, Jonathan, komm her, jetzt ne, bist du gerade mal profitabel vor 3-4 Jahren, verkauf das Ganze doch an uns. Ist doch viel einfacher für dich, dann hast du einen schönen Exit und hat sich das Ganze gelohnt und du musst dich nicht mehr quälen.
So, ja, die Möglichkeit bestünde schon. Ja. Klar, aber auf der einen Seite, wenn die Institute uns kaufen würden, wäre das quasi auch so ein Eingeständnis, dann hätten die einfach gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil wir machen ja genau das, was die machen. Mhm. Nur mit einem Zehntel der Truppe und eben viel schneller und viel günstiger und in besserer Datenqualität. Und so, deshalb, die leben ja davon, dass quasi alles eben noch nicht, bei vielen noch nicht automatisiert ist. So, also es wäre schon klug, wenn die es machen würden, aber ich glaube, sie würden es nicht machen.
Und du würdest auch nicht verkaufen?
Und ich würde auch nicht verkaufen.
Was heißt du? Du hast das Unternehmen damals mit 4 Kollegen gegründet, mit 3 Kollegen, also zu 4. Wem gehört das Unternehmen?
Das Unternehmen gehört noch zum großen Teil uns. Und meine beiden Co-Founder sind Kai Granners und Max Honig. Max ist etwas später dazu gekommen. Aber wir drei haben das quasi groß gemacht. Und jetzt sind wir ja mittlerweile 120 Leute, aber die es auch mit uns groß gemacht haben. Aber die Entscheidungsbefugnisse liegen noch komplett bei uns Gründern.
Okay. Was ganz interessant ist, darüber würde ich gerne ein bisschen länger mit dir sprechen, ist, dass eigentlich bei all diesen großen und erfolgreichen Startups gibt es immer mehrere Gründer, aber es gibt immer einen, der sozusagen im Interesse der Öffentlichkeit steht. Also am krassesten finde ich, ist es bei About You. Da gibt es ja neben Tarek Müller noch andere. Mhm. Die tauchen manchmal auf, aber man kennt den Namen eigentlich gar nicht. So kann man das durchdeklinieren. Bei euch ist es auch so, es hat sich sozusagen um dich so eine Art Mythos dafür kannst du jetzt gar nichts, aber Mythos aufgebaut. Wenn man über dich recherchiert, findet man relativ schnell diese Geschichte Forbes, die besten 30 unter 30, zu denen du im Jahr, weiß ich gar nicht, gewählt wurdest.
Letztes Jahr war das, glaube ich.
Okay, so. Und diese Geschichte mit der, ich war auch mal arbeitslos, wobei so. Was ich wissen will, wie wichtig ist es?
Und die Obdachlosen-Story gibt es natürlich auch
noch. Ah, die habe ich nicht. Obdachlosen-Story?
Okay, aber erzähl es mal weiter.
Aber was ich wissen will genau, wie wichtig ist es sozusagen für so ein Unternehmen, dass es so eine Art Mythos gibt, der am besten auch personalisiert werden kann?
Weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Ich meine, ich war der Ideengeber, deshalb kann ich natürlich auch die Geschichte sehr gut erzählen, wie das Ganze gestartet ist und sowas. Aber natürlich würde ich hier jetzt nicht sitzen, ne, wäre Kai hier, hätte ich Kai nicht kennengelernt, hätte ich Max nicht kennengelernt und wären auch so dieses erste Grundteam nicht da gewesen, ja, das ist ganz klar. Und ich finde es auch nicht so wichtig. Also ich glaube, wir haben bei Opinio schon so einen sehr starken, und das ist, glaube ich, auch so ein Erfolgsfaktor, die Sicht, dass wir immer gucken, okay, was ist das Beste für Opinio? Ja, zum Beispiel der Max ist bei uns so der Innenminister, ja, der ist viel analytischer, der ist viel prozessorientierter, der kann einfach besser managen als ich. Ja? Er ist der bessere Manager. Ja, und da bin ich unfassbar dankbar dafür. So, Kai ist derjenige, der die ganzen Ideen umsetzt. Ne? Wir haben ein Tech-Produkt, er ist der CTO, also mehr geht nicht. Und dann gibt's, da haben wir ganz viele Leute durch die Bank, die einfach in ihren Dingen extrem gut sind. Und meine Rolle ist dann eben, so ein bisschen das Gesicht nach außen zu sein, so
genau,
bisschen diesen Außenminister zu spielen.
Genau, darüber muss man ja sprechen. Also wie wichtig sind diese Außenminister? Du warst neulich auch bei Philipp Westermeier im Podcast. Da kann man auch sagen, das ist eine Firma, das sind 120 Leute, also 119, die richtig gut arbeiten, aber es ist halt extrem wichtig, dass es diese eine Figur halt gibt, über die man die Firma identifizieren kann. Umgekehrt gibt es halt auch Firmen, wo du gar kein Gesicht hast und ich bin mir immer nicht sicher, ob es nicht für diese Firmen besser wäre, so ein Gesicht zu haben, weil sie dann auch erfolgreicher sind. Weil es eben Geschichten gibt, die mit diesen Personen verbunden werden können.
Das kann gut sein. Also ja, wenn man jetzt auch so die großen Tech-Unternehmen anguckt, ne? Wenn man sich so einen Elon Musk zum Beispiel anguckt, ne, das ist natürlich auch ein krasser Hype um die Person. Und man merkt es natürlich auch jetzt so auf den ganzen sozialen Medien. Die Leute folgen ja jetzt nicht einem Unternehmen, sondern folgen dann eben den Personen, die das Unternehmen auch leiten. So, deshalb gibt man natürlich schon oder beeinflusst die Person, die dann eben auch so ein bisschen visibler ist, schon sehr stark, wie das Unternehmen wahrgenommen wird. So, und ich bin natürlich auch in der Rolle, dass ich dann auch irgendwie schaue, ne, wie wollen wir uns positionieren und gebe auch viele Ideen rein und Für mich ist das Thema auch Kultur sehr wichtig. Wir haben jetzt auch gesagt, dass wir einen Teil unseres Profits oder Umsatzes, je nachdem was höher ist, also 10% vom Profit oder 1% vom Umsatz spenden.
Was ist höher dieses Jahr?
We'll see. Wir wachsen ja auch sehr stark. Also
sag mal so, in welcher Größenordnung bewegt euch umsatzmäßig?
Also wir würden jetzt dieses Jahr mindestens sechsstellig auf jeden Fall spenden.
Okay, sechs. Danke. Da muss ich jetzt also
über 100.000 Euro.
Okay, da muss ich also. Was hast du gesagt? Ihr macht 1% des Umsatzes
oder 10% vom Profit, je nachdem, was höher ist.
Okay. Also 100.000 Euro, also 10 Millionen ungefähr ist dann der Umsatz. Vielleicht könnte man jetzt ausrechnen.
Vielleicht auch mehr. Ja.
Vielleicht auch mehr. Okay, cool. Ja.
Genau. Aber das sind natürlich so Initiativen. Aber ich sag auch ganz klar, das interne Leadership zum Beispiel, das liegt dann auch eher in anderen Händen, ne? Weil ich glaube, ich kann das auch nicht so gut wie vielleicht andere. Und ich bin dann auch eher woanders gefragt. Und so gucken wir halt immer,
wer kann was am besten?
Was ist das Beste für die Company? Genau. Und nur darum geht es. Es geht nicht um Ego oder sonst irgendwas, sondern wir gucken, welche Qualitäten hat jeder, wo kann er die am besten einbringen und
was vielleicht ist das, aber vielleicht auch, wer hat die schönste Geschichte zu erzählen? Also bei Tarek Müller von About You ist es halt immer die Geschichte, boah, wie jung der war. Hat dann die Schule verlassen, hat seinen Eltern einen Brief geschrieben, ich gehe auch nicht mehr auf die Schule, ich werde Unternehmer, hat vor, mit 40 aus dem ganzen Startup-Bereich auszusteigen, um dann, sagt er ja auch, Hamburger Bürgermeister zu werden. Das sind natürlich tolle Geschichten. Bei dir ist die Geschichte, ich kenne die Arbeitslosengeschichte, die Obdachlosengeschichte kenne ich nicht und Forbes 30 unter 30. Das sind doch Geschichten, die einfach gut zu erzählen sind und dann eine Aufmerksamkeit auf dich als Person lenken und damit auf das Unternehmen. Das hilft schon.
Genau, das hilft dem Unternehmen.
Ja.
Und deshalb ist es auch wichtig.
Genau, nee, sonst würdest du ja, wenn du jetzt nur du wärst und würdest die Geschichten erzählen, wärst du völlig belanglos, völlig sinnlos.
Genau. Aber mir ist eben auch sehr bewusst, es würde sich keiner für diese Geschichten interessieren, hätte ich nicht dieses Team im Rücken.
Genau. Ne?
Und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, auch zu wissen und auch zu kommunizieren, weil, wie gesagt, es sind mittlerweile 120 Leute und eben auch gerade so der Inner Circle, die das groß gemacht haben, durch die sind wir erst dort gelandet.
Sind die meisten älter als du?
Nö, mittlerweile, also am Anfang war ich schon der Jüngste.
Ja, das ändert sich leider.
Das ändert sich leider irgendwann mit der Zeit. Also mittlerweile bin ich, glaube ich, wir haben, glaube ich, einen Schnitt von 30 Jahren. Ich glaube 30 Jahren. Krass. Und mittlerweile bin ich auch 31. Ja, ja.
Krass.
Du hast, glaube ich, 30 gesagt. Nee, 31.
Hast du nicht vorhin 30 gesagt? Weißt du? Ich recherchiere es nochmal. Nochmal, die Geschichte müssen wir erzählen. Wann warst du obdachlos? Obdachlos warst du
nicht
wirklich. Das ist eine Geschichte.
Also
auch ein Narrativ, wie man heute sagt.
Genau, also übrigens genauso wie diese Arbeitslosen-Story.
Genau. Ne?
Also man muss sich ja
arbeitslos melden.
Man muss sich arbeitslos melden, so das habe ich dann gemacht. Das war jetzt auch nicht unbedingt das, was man mit 23 sehr gern macht, weil man denkt, man schießt jetzt irgendwie zum Mond.
Weil du kamst von der Uni und hattest einfach noch keinen Job.
Nee, ich kam von der Uni, ich hatte gekündigt, hätte ja ein duales Studium gemacht hier an der HSWH.
Stimmt.
Und bin dann nach Berlin gegangen, weil ich dachte, okay, Startup, Berlin, muss ich machen. Hab dann aber recht schnell gemerkt, wenn ich da bin, lerne ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man Startup macht. Mhm. Und bin dann wieder, weil der Kai war auch hier in Hamburg, bin dann wieder zurück nach Hamburg gekommen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt all in.
Mhm.
Und habe mich dann arbeitslos gemeldet und das hieß, Montagmorgen in die Schlange arbeitslos melden. So. War natürlich jetzt nicht, weil ich keinen Job gefunden habe, sondern weil ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt wirklich auf Opinio fokussieren und konzentrieren und das will ich jetzt machen und ich will es einfach versuchen. So, das ist diese Arbeitslosen-Story.
Ja.
Und da wurde natürlich dann ein bisschen mehr gemacht. Dann war auch in einem großen Hamburger Blatt, nicht dem Hamburger Abendblatt, aber einem großen so vom Arbeitslosen zum vom Arbeitslosen auf die Forbes-Liste oder
ja,
sowas.
Ja, genau, also genau.
Sehr
genau.
Plakativ.
Die Kollegen von der Nee.
Ja. So, das ist die Arbeitslosen-Story und dann diese Obdachlosen-Story. Ich war natürlich auch nicht obdachlos, aber ich habe mich schon immer sehr, sehr früh für Obdachlosigkeit interessiert. Mhm. Also auch so, wenn ich so Ungerechtigkeit sehe, das macht bei mir richtig so Bauchschmerzen. Ich hasse das. Und habe auch als kleines Kind immer so mich mit Obdachlosen unterhalten. Da ist man ja noch sehr...
Du bist ja als Kind, also bist wenn dann saß einer zum Beispiel am Jungfernstieg oder Mörgebergstraße und dann bist du da hingegangen.
Genau, bin ich immer hingegangen, weil als Kind ist man da ja noch sehr so...
Was macht der Mama? Was macht der Mann?
Genau.
Da?
Und genau. Dann so, warum sitzt er da? So, dann bin ich da hin und so, was machst du da? So. Und habe mich immer irgendwie beschäftigt und mein Vater lebt in den USA, in San Francisco, wo ja auch dieses Obdachlosenproblem sehr immanent ist. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum sind da so viele obdachlos? Ich habe dann so ein bisschen recherchiert, so die Sozialsysteme auch miteinander verglichen und habe viele, viele Obdachlose auch interviewt. Ne? Habe ich zu denen gesetzt und habe wirklich gefragt, so ein bisschen zur Biografie, wie seid ihr eigentlich da gelandet? Ne? Und dann war das wirklich zum großen Teil auch nicht selbst verursacht, sondern einfach, ne, was ja auch bekannt ist, dieses fehlende soziale System, dieses fehlende Gesundheitsnetz in den USA. So, dann wollte ich nochmal, dann war ich wieder zurück in Deutschland, dann war ich 17 und dachte, okay, jetzt will ich es auch mal selbst erleben. Ja, also es wäre anmaßend zu sagen, ich weiß, wie es ist, obdachlos zu sein, aber ich wollte einfach mal so einen Selbstversuch machen. Und dann bin ich habe ich mir irgendwelche Klamotten angezogen, die jetzt nicht so schick aussahen, und bin nach Hannover, weil hier in Hamburg kannte ich zu viele und so, es wär komisch gewesen. Und ja. Hannover kannte ich keinen, ich kannte die Stadt nicht und bin einfach hin. Ich hatte wirklich nur ein Zugticket in der Tasche und habe gesagt, mal gucken, wie lange ich hier durchhalte. Und war dann 3 Nächte, 4 Tage in Hannover obdachlos. Und habe mit ganz vielen Obdachlosen gesprochen, habe im Park geschlafen. Ich bin tatsächlich nicht ins Obdachlosenheim gekommen, weil die alle gesagt haben, ja komm, Junge, geh einfach nach Hause.
Genau.
Und dann habe ich am Flughafen geschlafen einmal. So. Und so habe ich mich da so durchgewuselt, Flaschen gesammelt, mir dann irgendwie so ein Baguette bei Backwerk für 74 Cent geholt. Und es war schon eine krasse Erfahrung. Und dann, wenn man dann auch zurückkommt, lernt man schon richtig wertschätzen, was man eigentlich alles hat. Mhm. So ein Bett, eine Dusche, einen vollen Kühlschrank und denkt so, wow.
Also und lernt auch fest, dass man gar nicht so viel braucht. Stichwort 8 Quadratmeter Abstellkammer, wo man dann sitzt.
Ja, also mittlerweile brauche ich dann schon etwas mehr als 8 Quadratmeter, ja. Aber es ist trotzdem, hilft es manchmal, wieder das so ein bisschen wieder einzuordnen, wo man eigentlich steht, was man eigentlich alles hat, und dann vielleicht betrachtet man dann auch gewisse Probleme oder ja Themen, die einen beschäftigen, etwas anders, wenn man einmal so gemerkt hat, okay, es gibt auch ganz andere Schicksale.
Und was ich ganz interessant finde, ist, dass viele, die in diesem Podcast sind, die Start-Upper sind, vor allen Dingen Gründer, das mit dem Geld, das ist ja bei einigen, glaube ich es nicht. Einigen sagen, es ist ihnen nicht so wichtig, aber der Treiber ist immer was anderes gewesen. Wie war es bei dir?
Ja,
wie ist es bei dir?
Bei mir ist auch so, für mich ist Geld auch nicht so wichtig, deshalb bin ich auch recht unabhängig, was jetzt irgendwelche Kaufangebote und Investoren angeht, weil ich sage, okay, am Ende des Tages, klar, ist es irgendwie auch Unabhängigkeit, ist auch finanzielle Unabhängigkeit, aber für mich ist wirklich Unabhängigkeit am wichtigsten. Und für mich ist es am Ende des Tages, ne, was soll am Ende des Lebens stehen, ist irgendwie positiver Impact. Kurfürst hat die Welt ein Stück weit besser gemacht. So. Und da habe ich auch lange überlegt, so wie mache ich das? Und am Anfang war so meine Idee eher zu sagen, ich baue erstmal ein Unternehmen auf, ein erfolgreiches Unternehmen, habe dadurch meine finanzielle Unabhängigkeit und dann tue ich halt was Gutes. Ja? Und dann habe ich überlegt, okay, das ist eigentlich so ein bisschen scheinheilig. Ja? Also, dass man sagt, ne, man ist irgendwie Teil eines Systems, was irgendwie schon viele Menschen krank macht, die Welt krank macht und ne, schaut einfach nur auf den eigenen Erfolg. Und dann, wenn man erfolgreich ist, sagt man, so, jetzt mache ich einen auf Philanthropen.
Genau.
Philanthrop und rette die Welt. Das ist nicht richtig, weil man dieses System, dieses Spiel quasi mitspielt und Teil des Systems ist, was auch dafür verantwortlich ist, dass viele Dinge eben nicht gut laufen in dieser Welt. Und deshalb versuche ich jetzt quasi mit Opinio eben nicht nur einen Fokus darauf zu legen, was wir tun. Ja, wir demokratisieren eine Branche und ne, machen auch kostenlos für NGOs und für Medien und sowas und versuchen da eben inhärent auch unseren Teil dazu beizutragen, also inhärent mit unserem Geschäftsmodell dazu beizutragen, dass wir auch diejenigen unterstützen, die sich eben nicht leisten können. Aber ich glaube, sehr, sehr entscheidend ist eben auch das Wie in der heutigen Zeit. Ne? Und da will ich eben gucken, dass wir eine sehr besondere Kultur haben, die Menschen glücklich und gesund hält. Deshalb haben wir jetzt auch so eine Unlimited Vacation Policy eingeführt. Die Leute können von wo sie wollen arbeiten und wirklich so eine Kultur schaffen, wo einfach so ein positives Menschenbild irgendwie.
Das müssen wir mal, das ist ja für viele, die diesen Podcast hören, auch Geschäftsführer und Vorstände von anderen Unternehmen sind. Also, man kann arbeiten, wo man will. Da gab es hier in diesem Podcast, ich erinnere mich an Christoph Villanik von Freenet, der Vorstandsvorsitzende von Freenet, der sinngemäß, lieber Herr Blendeck, ich hoffe, Sie hören gerade gar nicht zu, Homeoffice für die Pest hält. Jemand wie du, der sagst, Leute, es ist völlig egal, wo die Leute arbeiten. Was sagst du denen, die sagen, ja, aber wie arbeitest du neue Leute ein? Wie schaffst du den Team Spirit? Wie hältst du die Kultur des Unternehmens aufrecht? Das klappt doch nicht, wenn alle arbeiten, wo sie wollen. Und wie kannst du eigentlich darauf achten, dass die Leute nicht einfach nur ihren Garten im Garten arbeiten und für dich nichts mehr tun?
Ja, also du hast gesagt, dafür ist eben sehr entscheidend, was für eine Kultur ich habe.
Ja.
Und es funktioniert wahrscheinlich auch nicht überall. Aber wir haben diese Kultur und ich glaube tatsächlich, wenn man es schafft, ein Unternehmen zu bauen, womit sich die Leute identifizieren, weil man einmal natürlich erfolgreich ist, weil man aber auch ein cooles Team hat, weil man eben auch Gutes tut und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ich kann dieses Gender noch nicht so gut, vermittelt, okay, du arbeitest hier nicht nur für eine super erfolgreiche Company, sondern auch für die richtige und eine gute Company. Mhm. Du stehst hier quasi auf der richtigen Seite. Deshalb machen wir auch so diese Pledge und sagen, wir wollen einen Teil unseres Profits einfach als, oder unseres Umsatzes als, aus Solidarität, mhm, dem Climate Change widmen, mhm, weil wir sagen, das ist irgendwie das Problem. Und wenn man sowas schafft, ich glaube, dann hat man ein hohes Level an Identifikation unter den Mitarbeitern, dadurch auch ein hohes Level an Motivation und Commitment und Ownership, dass man gar nicht so viel kontrollieren muss. Und das führt wiederum auch dazu, dass man diese maximale Flexibilität...
Das heißt aber umgekehrt, interessant, das heißt umgekehrt, wenn Homeoffice nicht funktioniert, sagt das auch was über die Unternehmenskultur aus?
Genau, dann ist einfach ein geringes Maß an Vertrauen in der Organisation. Und ich glaube, das ist extrem schwierig.
Das ist interessant. Das ist ja eine These, die ich unterschreiben würde. Je höher das Vertrauen, desto einfacher Homeoffice. Je weniger das Vertrauen, desto schwieriger Homeoffice. Das heißt, man kann eigentlich an Firmen ablesen, wenn du sagst, ich erlaube gar kein Homeoffice, dann weißt du, diese Firma vertraut eigentlich ihren Mitarbeitern
nicht. Genau, und will kontrollieren. Ja. Und wenn man eine Kultur hat, in der ein großes Vertrauen herrscht, dann musst du nicht kontrollieren, dann musst du einfach nur empowern und gucken, okay, wie kriege ich es hin, dass die Leute in dem, was sie tun und dem, was sie gut können, weil ansonsten würden sie ja nicht bei mir arbeiten, wie kann ich die quasi unterstützen dabei, erfolgreich zu sein.
Das ist interessant, auch da nochmal wichtig für alle, du musst dann von Anfang an gute Leute einstellen, darauf kommt es an.
Genau, da braucht man auch Leute mit einem gewissen Mindset, die auch dieses unternehmerische Mindset so ein bisschen mitbringen. Und das ist eben schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Auch das ist interessant, wenn man unternehmerische Mitarbeiter haben will, dann heißt es natürlich, dass man ihnen eher zutrauen könnte, von zu Hause zu arbeiten, weil wer ins Büro kommt, hat ja eher so den Habitus eines Angestellten. Dem wird auf jeden Fall viel vorgesetzt. Der hat einen festen Arbeitsplatz, der hat ein festes Telefon, der hat Kantine, hat bestimmte Pausenzeiten etc. Das ist ja das Gegenteil von Unternehmertum.
Ja, wobei, dem würde ich fast widersprechen, okay, weil ich bin auch sehr gerne im Büro. Ja, ja. Und wir haben auch ein schönes Büro, wir sind auch gerade umgezogen in ein neues Büro, ein noch größeres und da kommen die Leute zusammen und es ist schön eingerichtet und es macht wirklich Spaß.
Immer noch an der Elbstraße?
Achso, nee. Mittlerweile sind wir da rausgewachsen. Also okay. Es gab vier Zwischenstationen, okay, jetzt am Stephansplatz.
Okay.
Aber der Punkt ist, dass man diese Flexibilität eben den Mitarbeitern.
Wo sitzt ihr am Stephansplatz?
Neben dem Theater.
Ah, okay.
Ja. Aber wichtig ist eben, dass ich maße mir nicht an, den Mitarbeitern zu sagen, wie sie und wo sie am besten arbeiten können. Ja. Wenn es das Büro ist, und es ist bei vielen so, und es ist bei mir häufig auch so, dass ich sage, okay, es ist mir auch wichtig, im Büro zu sein, es ist wichtig, da irgendwie die Menschen auch zu erleben und mal mit denen zu sprechen. Ich glaube, wir haben es sehr, sehr, sehr gut auch in dieser ganzen Corona-Krise geschafft, diese Kultur und diesen Vibe, der uns so erfolgreich macht, zu bewahren. Aber und ich sage gleichzeitig aber auch, so, wenn die Leute sagen, okay, ich arbeite jetzt irgendwie besser von Ibiza aus, sollen die das doch machen.
Ja.
So, am Ende des Tages ist es ja der Output, der zählt.
Genau.
Und dann gibt es manche, die arbeiten lieber morgens, die anderen eher nachts. So, wer bin ich denn, der jetzt vorzuschreiben hat, wann, wer, wie, wo arbeitet? Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass jeder seiner Verantwortung irgendwie bewusst ist und sagt, okay, ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und auch gegenüber dem Team und gebe mein Bestes, damit wir erfolgreich sind.
Ist auch ein anderes Verständnis von Chef sein? Dafür wichtig?
Ich glaube schon. Also vielleicht ja. Also ich definiere so meine Rolle und so versuche ich das auch so ein bisschen in die Organisation zu tragen. Wir dienen quasi alle Pinio. So. Und es ist Ego ist ein richtiger Killer. Wenn jeder auf sich guckt, wenn jeder auf seine eigene Karriere guckt, wenn jeder nur überlegt, okay, wie verdiene ich am meisten, ohne wirklich auch zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich auch fair, und so ein bisschen dieses ganze Gefüge auch im Blick hat und so ein bisschen die Organisation im Blick hat, weil das ist das, was uns so stark macht, ja, also wir funktionieren nur als Team. Und deshalb, das ist mir ganz, ganz wichtig, wir dienen alle Opinio und das ermöglicht es uns, wirklich auch eine Organisation zu bauen, auf die wir alle stolz sind, ne? Die irgendwie eine tolle Kultur ermöglicht, die erfolgreich ist, die ermöglicht, dass wir irgendwie viele soziale Initiativen auch unterstützen. Und das ist nur möglich, wenn wir wirklich unser Ego so ein bisschen abschütteln und sagen, alles für die Organisation, für Opinion.
Das wäre fast ein schönes Schlusswort. Du musst aber doch nochmal sagen, als ihr das erste Mal dann profitabel gearbeitet habt und als dann wahrscheinlich dann Geld auch für dich da war. Mehr, wahrscheinlich habt ihr euch in den ersten Jahren auch relativ überschaubare Gehälter gezahlt, ging wahrscheinlich gar nicht anders. Kauft man sich da nicht doch irgendwas? Also früher war das doch so der erfolgreiche Unternehmer, der hat sich dann ein teures Auto, eine tolle Wohnung, ich habe keine Ahnung was gekauft. Ist da nicht irgendwas, wo du sagst, ach, für mich habe ich jetzt aber das?
Nö, tatsächlich nicht. Nee. Aber ich habe genug und das ist auch schön. Und natürlich irgendwann muss man auch über Altersvorsorge oder sowas nachdenken. Ja. Aber wir haben wirklich sehr, sehr lange, dadurch konnten wir uns auch diese Unabhängigkeit bewahren, wirklich Praktikantengehalt ausgezahlt, ja. Und ich habe immer noch Schulden bei meinen Eltern. Immer noch.
Okay.
Ja? So, weil wir haben gesagt haben, okay, Unabhängigkeit ist das höchste Gut, auch diese unternehmerische Unabhängigkeit. Und wussten auch immer, da haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion. Mhm. Quasi, was für ein Mindset wollen wir auch in dem Unternehmen haben? Weil wir wussten, es ist jetzt nicht im Sinne des Unternehmens, wenn wir uns irgendwie auch nur normales Gehalt auszahlen, sondern wir müssen erstmal
oder Dienstwagen gibt's wahrscheinlich gar nicht bei euch, ne?
Nee, wir haben jetzt 3, 4 mit dem Auto. Ich habe jetzt auch gerade mein erstes Auto mit 30 geleased.
Okay.
Hybrid, muss man jetzt so sagen. Und genau, also das ist jetzt schon möglich, sowas nimmt man sich dann auch heraus. Mittlerweile sind wir wirklich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Company und wir haben auch ein Gehaltsniveau, was auch normal ist und auch gut ist. Mhm. Also schon. Aber gerade in dieser Anfangszeit muss man wirklich. Ja, es ist wirklich, muss man sehr viele Abstriche machen.
Klar.
Und deshalb 10 Jahre hieß es Fahrrad, jetzt heißt es auch ein Auto.
Auto. Letzte Frage, du hast es angesprochen, du warst immer der Jüngste, du bist sicherlich immer noch einer der Jüngsten. Das erzählen halt viele, wie interessant das ist, wenn man dann merkt, auf einmal sind Jüngere im Unternehmen. Ich kann es jetzt sagen, als jemand, der 51 ist und ich auch früher, da ich oft in irgendwelchen Runden immer der Jüngste war, wenn diese Nimbus vergeht, kannst du dir schon vorstellen, was das bedeutet? Aber ich finde es schon interessant, weil auf einmal bist du der Älteste im Raum. Aber eigentlich war ja immer mein großer Vorteil, dass ich einer der Jüngsten war. Also dieser Vorteil verschwindet irgendwann. Verstehst du, was ich meine?
Verstehst du, was du meinst? Und tatsächlich lange, lange war ich wirklich immer mit Abstand der Jüngste.
Ja.
Ich bin aber immer noch, also von dem, wo wir jetzt aktuell stehen als Unternehmen und der Größe, würde ich sagen, und dass ich immer noch einer der Jüngsten bin. Ja, also gut, ja.
Gut, und du siehst auch jung aus. Das ist, kommt auch noch dazu. Ist gut.
Sehr charmant.
das ist immer gut, wenn man jünger aussieht als man. Man will ja immer, ich erlebe das bei meinen Söhnen, die immer älter sein wollen, als sie sind, und irgendwann ändert sich das. Vielen Dank, es hat große Freude gemacht.
Dankeschön. Danke dir.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.